Das Haus Eli wird endgültig gerichtet dafür, dass Eli nicht entschlossen genug gegen die Sünde seiner Söhne vorgegangen ist. Und weil das so war, war des Herrn Stimme selten geworden in Israel zu jener Zeit. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen fingen an, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Eli war bereits hochbetagt, ein alter Mann. Hier kommt es außerdem zu dieser Notiz der nachlassenden Sehkraft. Ich habe mich gefragt, warum das explizit in die Bibel aufgenommen worden ist. Eigentlich wäre es nicht nötig. Ich deute es also sowohl wörtlich als auch geistlich. Wir erkennen hieran das fortschreitende Gericht Gottes über das Haus Eli. Eli ist nicht mehr in der Lage, die geistliche Dimension zu sehen oder zumindest immer weniger. Auch seine Sehkraft im geistlichen Bereich lässt nach. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Oh, dieser Text ist so tief und spannend schon am Anfang. Samuel, der Knabe, er liegt nicht in irgendeiner weit entfernten Kammer, er liegt auch nicht bei Eli auf dem Fußboden, auf dem Stroh, nein, er liegt im Allerheiligsten. Er liegt sozusagen bei der Bundeslade, vor der Bundeslade, so wichtig ist es ihm, in der Nähe Gottes zu sein. Seine Eltern hatten ihn, den Knaben, Gott geweiht und er möchte dieser Berufung sozusagen von Anfang an gerecht werden. Also ist er möglichst nahe an Gott. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Auf einmal, so habe ich mir das zumindest vorgestellt, wird Samuel wach, eine Stimme ruft ihn. Sie spricht ihn mit Namen an und Samuel hält sie zunächst fälschlicherweise für die Stimme Elis. Also läuft er in dessen Kammer und er sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und Eli sagt, nein. Und dieses Spiel, es wiederholt sich dreimal, bis der erfahrene Priester Eli bemerkt, dass die Stimme, die Samuel ruft, ist Gottes Stimme. Auch hier sehen wir wieder, Eli war nicht nur daran, dabei blind zu werden, sondern auch taub für die Stimme Gottes. Das Gericht über das Haus Elis schreitet voran. Das Haus Elis wird endgültig gerichtet für dessen Sünde. Behalten wir das bitte im Hinterkopf. Beim dritten Mal bemerkt Eli, es ist die Stimme Gottes, die Samuel ruft und das gibt er auch an Samuel weiter. Lege dich schlafen, wenn der Herr dich widerruft, dann sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und genau so kommt es auch. Interessant finde ich die Formulierung in Vers 10, der Herr trat herzu und rief wie vorher. Der Bibeltext verrät uns ja, wie so oft, nicht sehr viel, er geht nicht ins Detail. Wir wissen nicht genau, wie wir uns das vorstellen dürfen. Stand Gott dann tatsächlich vor dem Lager, vor dem Bett Elis? Oder war es nur in Anführungszeichen eine Art Traum? All das bleibt offen. Aber nun weiß Samuel, es ist der Herr, es ist die Stimme Gottes, die mich hier ruft. Und er ist bereit zu hören. Was Gott ihm offenbart, ist genau das, was ich schon angesprochen habe, nämlich, dass das Haus Eli gerichtet wird. Das ist die erste Offenbarung, die Samuel als Prophet des Herrn bekommt, das Gericht über die Sünde des Hauses Eli. Und am nächsten Morgen, da ist er verunsichert, als Eli ihn anspricht, was hat der Herr dir gesagt, was hat er dir mitgeteilt, wie hat er sich dir offenbart? Da zögert Samuel. Er möchte das nicht weitergeben, er traut sich nicht, er hat Angst davor. Doch Eli sagt, verschweige mir nichts. Also gibt Samuel das Wort des Herrn weiter. Dein Haus ist gerichtet. Es geht mit deinem Haus zu Ende. Ein wenig fatalistisch, also schicksalsergeben, sagt Eli dann zu Samuel, es ist der Herr. Er tue, wie es ihm wohlgefällt. Das ist die Geschichte der Berufung Samuels zum Propheten des Herrn. Und so heißt es dann auch, ab Vers 19, Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiterhin zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch das Wort des Herrn. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Hier wird die Größe dieses Mannes Gottes schon angedeutet. Zu ganz Israel gesandt, als Prophet des Herrn. Diese Geschichte ist ja an sich schön und gut, nicht wahr? Die wichtige Frage ist allerdings, was machen wir damit? Wie übertragen wir sie in unseren Alltag? Hat sie denn überhaupt etwas mit dir und mir heute Morgen zu tun? Oder ist es nur eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten? Aus Tagen, die lange vergessen sind? Ihr Lieben, ich glaube, dass sie sehr wohl etwas mit dir und mir heute Morgen zu tun hat. Es geht ja auch heute um nichts weniger als die Frage, wie spricht Gott heute noch? Kann man seine Stimme heute noch hören? Und es gibt sehr viele Arten und Weisen, auf die Gott heute noch spricht. Ich vermute einmal, aber ihr dürft gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen, falls es sich anders verhalten sollte, aber ich vermute einmal, dass kaum einer von uns eine hörbare Stimme aus dem Himmel gehört hat. Das gibt es, man liest immer wieder Berichte, aber ich glaube, hier ist das noch nicht der Fall gewesen. Wenn, bitte kommt nachher zu mir, ich bin sehr gespannt auf eure Geschichte. Aber noch deutlicher spricht Gott bis heute durch Träume und Visionen. Auch davon hört man immer wieder, man liest davon, gerade in der islamischen Welt offenbart Gott sich im Traum. Diese Berichte und Schilderungen der Betroffenen sind unglaublich spannend und ich finde sie auch für mein eigenes Glaubensleben sehr bereichernd. Wenn Menschen davon berichten, wie Jesus Christus, der Herr, ihnen im Traum erschienen ist, ihnen einen Auftrag gegeben hat, sie zu Menschen, zu gläubigen Nachfolgern Jesu geschickt hat, die ihnen dann das Wort Gottes, das Evangelium näher ausgelegt haben, und so kommen sie schließlich zum Glauben. Gott offenbart sich bis heute durch Träume und Visionen. Er spricht auch ganz klar durch andere Menschen, durch Glaubensgeschwister in unser Leben hinein, wenn wir das zulassen. Ganz eindrücklich habe ich das erlebt, als der Herr mich berief in den hauptamtlichen Dienst. Ich hatte ganz andere Pläne. Ich wollte immer Steuerberater und Wirtschaftsprüfer werden und ich hatte schon das Geld in beiden Händen und mit vollen Händen ausgegeben. In meinen Träumen. Und Gott sprach damals an einem Scheideweg meines Lebens ganz eindeutig durch eine mir nahestehende Person, durch meinen Onkel in mein Leben hinein. Ganz klar. Und ich habe das nie in Frage gestellt, weil dieses Wort mich so traf, dass ich wusste, ohne jeden Zweifel, bis heute wusste, das war die Stimme Gottes in mein Leben hineingesprochen. Es war ein Bibelvers. Wir kommen gleich noch darauf, dass Gott durch die Bibel spricht, aber er benutzt eben auch andere Menschen, um uns dann sein Wort ganz klar zu machen. Und es war der Vers, tu den Dienst deines Evangelisten. Das war die Berufung Gottes in mein Leben. Eindeutig. Kein Zweifel. Und damit sind wir beim wichtigsten Punkt angelangt, obwohl Gott andere Menschen benutzen kann, um uns sein Wort weiterzugeben, ist das natürlich bis heute der eindrücklichste und wichtigste Weg, auf dem Gott hineinspricht in dein und mein Leben, in unseren Alltag durch sein lebendiges Wort. Und das bedeutet, dass wir uns diesem Wort auch immer wieder ganz bewusst aussetzen, dass wir es in die Hand nehmen und dass wir darin lesen. Und zwar nicht einfach nur als Pflichtaufgabe, nach dem Motto, naja, wieder einen Tag geschafft. Nein, sondern indem wir uns vorbereiten und den Heiligen Geist darum bitten, sprich du heute zu mir. Sprich durch dein Wort in mein Leben hinein. Was möchtest du von mir? Was erwartest du? Was soll ich tun? Zu welchem Menschen soll ich gehen? Wen soll ich anrufen? Ganz egal, was es ist, mit welcher Fragestellung du an Gottes Wort herangehst, wenn du es offenen Herzens tust und mit der Erwartung, dass Gott dich auch persönlich anredet, dann wirst du erleben, dass genau das auch immer wieder geschieht. Aber das geht natürlich nicht, wenn du das nur eine Minute am Tag machst. Oder vielleicht nur einmal in der Woche. Ihr Lieben, das höre ich immer wieder, dass Menschen zu mir sagen, aus den unterschiedlichsten Kirchen und Konfessionen, ich habe gar keine Zeit, um Bibel zu lesen. Nun, ihr Lieben, lasst es mich ganz deutlich sagen, das ist völliger Unsinn. Dieses Argument, es stimmt einfach nicht. Bitte denken wir einmal konkret an unseren Alltag und an unsere Alltagsgestaltung. Obwohl viele von uns berufstätig sind und sehr viel arbeiten, und ich stelle das gar nicht in Abrede, haben wir doch genug Zeit am Ende eines Tages für andere Dinge, nicht wahr? Gemütlich zu essen zum Beispiel oder essen zu gehen, ins Fitnessstudio zu fahren, in unserem Handy die neuesten Schlagzeilen zu lesen oder in den sozialen Netzwerken zu sein, Fernsehen zu schauen, einen Roman zu lesen. Oh, wir haben so viel Zeit! Und wenn mir dann jemand sagt, ich habe keine Zeit, um Bibel zu lesen, nun, dann glaube ich das heute niemandem mehr. Denn es stimmt einfach nicht. Aber wenn du dir die Zeit nimmst, dann wirst du erleben, wie Gott sich dir nähert und wie du seine Stimme immer besser erkennst und immer lauter und deutlicher in deinem Kopf vernimmst und wie die anderen Stimmen, die dich ablenken wollen, immer leiser werden. Und es ist auch nötig, dass du wirklich hinhörst, also in die Stille gehst. Da hat jeder von uns vielleicht seine eigenen Erfahrungen gemacht, wo er am besten zur Ruhe kommen kann. Manche ziehen sich in ihr Schlafzimmer zurück oder ins Arbeitszimmer. Andere gehen in den Wald, ich weiß es nicht, oder sie legen sich in die Badewanne und können entspannen und dann kommen sie zur Ruhe. Sie lassen sich ein auf das Reden Gottes hinein in ihr Leben. Und das ist so wichtig, dass wir Gott sprechen lassen durch sein Wort. Und nun sagst du vielleicht, Moment, Benny, klingt ja alles schön und gut, aber Gottes Wort ist doch oft gar nicht so eindeutig. Es ist doch oft gar nicht so leicht zu verstehen. Nun zugegeben, natürlich gibt es Bibelstellen im Wort Gottes, die wir nicht sofort erklären können, die wir nicht sofort verstehen. Ich denke hier vor allem an die Prophezeiungen der Offenbarung. Oh, wie schwer tue ich mich damit, dieses Wort Gottes zu verstehen. Aber ihr Lieben, das Allermeiste ist durchaus sehr klar. Und ich glaube, es liegt oft an uns, dass wir das nicht sehen und erkennen wollen. Nun, ich verrate euch ein Geheimnis. Ich predige seit fast 20 Jahren. Und ich bin jedes Mal nervös. Ihr merkt das nicht. Vermutlich nicht. Aber es ist gut so, dass es so ist. Denn ich will diese Abhängigkeit von Jesus immer spüren. Es soll niemals Routine sein. Es muss geleitet sein durch den Heiligen Geist. Aber vor dieser Predigt heute hatte ich regelrecht Angst. Gestern Abend sagte ich zu Jesus, was du hier erwartest, kann ich nicht sagen. Ich kann das nicht predigen. Hier wird es nicht nur tief, hier wird es persönlich, hier geht es um familiäre Prägungen, hier geht es um Traditionen. Die Menschen werden es vielleicht falsch verstehen, die Menschen werden dich ablehnen, mich ablehnen. So habe ich gedacht gestern Abend, ich hatte Angst, richtig Angst. Ich sagte zum Herrn, ich kann diese Predigt heute Morgen nicht halten. Und Gott sagt, und ich wusste es, Gottes Wort, Gottes Stimme. Stell deine Gefühle nicht über mein Wort. Stell deine persönlichen Empfindungen nicht über mein Wort. Sei gehorsam, es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Zukunft, es geht nicht um persönliche Emotionen, es geht nur um Gottes Ehre. Gott sagt in seinem Wort beim Propheten Jesaja, er lasse sich seine Ehre von niemandem stehlen. Und ich will nicht der sein, der es auch nur ansatzweise versucht. Also werde ich gehorsam predigen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich werde es in Liebe tun, ich werde es in Respekt tun. Aber ich werde es sehr deutlich tun. Und ich möchte Beispiele geben, wo ich glaube, dass wir sehr wohl wissen, was geschrieben steht und es trotzdem verdrehen. Und das liegt an unseren Gefühlen, das liegt daran, dass wir unseren Gefühlen erlauben, über dem Wort Gottes zu stehen. Punkt 1, die Schöpfung. Menschen kommen zu mir, selbst Kollegen kommen zu mir und sagen, ich glaube die Schöpfung nicht, aber ich glaube an Jesus Christus. Ich sage, wie kriegst du das zusammen? Das hier ist Geschichtsbericht von Anfang an. Die Schöpfung bricht ja nicht auf einmal ab, es geht ja weiter. Das ist ja kein für sich separierter Bericht. Das ist Geschichtsschreibung, keine Fiktion. Und die 6 Tage, von denen wir lesen, in denen Gott die Welt erschaffen hat, sind immer Tage. Der Begriff Yom im Hebräischen ist im Alten Testament immer ein Tag. Und selbst der Abschnitt der Schöpfung selbst geht ja von Abend bis zum Morgen. Es ist untergliedert in einen Tag. Und es gibt kein plausibles Argument, schon gar nicht in der Bibel dafür, diesen Schöpfungsbericht nicht wörtlich zu glauben. Es gibt einfach keines. Es ist die Beeinflussung durch die Wissenschaft von heute oder unsere Gefühle, die uns das verbieten. Aber es gibt kein plausibles Argument, die Schöpfung nicht wörtlich zu nehmen. Unser Herr Jesus Christus selbst beruft sich auf Adam und Eva. Sein Stammbaum geht zurück bis auf Adam. Ihr Lieben, es steht geschrieben. Die Frage ist, ob du das Wort Gottes hörst und verstehst und annimmst. Am Ende geht es nicht darum, ob du es erklären kannst. Ich kann es nicht erklären. Hätte Gott das viel schneller machen können? Aber natürlich. Warum macht er es in 6 Tagen und am 7. ruht er von seinen Werken? Er wird seine Gründe dafür gehabt haben. Und meine Aufgabe ist nicht, euch das zu erklären. Ich bin nicht Gott. Meine Aufgabe ist es, das gehorsam zu glauben, wenn ich keine besseren Argumente dagegen habe. Und ich habe mich vor langer Zeit dazu entschieden, das zu tun, Gottes Wort nicht in Frage zu stellen, wenn ich es nicht eindeutig besser weiß. Zweites Beispiel. Die Taufe. Ihr Lieben, seit ich bei einer Missionsgesellschaft arbeite, die überkonfessionell wirkt, habe ich immer wieder mit Kollegen zu tun, bei denen es auch um das Taufverständnis geht. Und bei allem Respekt, deutlicher als die Bibel unser Taufverständnis hier stützt, geht es nicht. Die Bibel spricht an keiner Stelle von Säuglingstaufe, nirgendwo. Und die 3 Stellen, in denen es darum geht, dass ganze Häuser getauft werden, beinhalten im Kontext immer, wirklich immer, ich habe es gestern noch einmal überprüft, um heute Morgen nichts Falsches zu sagen, wirklich immer, die eindeutigen Aussagen, die versammelt waren und es hörten, nahmen es an und ließen sich taufen. Ihr Lieben, bei diesem Thema, bei allem Respekt für jeden, der das anders sieht, kann es nicht zuerst um unsere Gefühle gehen. Es geht um Gehorsam. Ihr Lieben, ihr merkt vielleicht, ich zitter gerade. Ich hatte Angst vor dieser Predigt und ich habe es immer noch, aber ich werde gehorsam sein. Es geht nicht um deine Gefühle und um meine. Es geht nur um Gehorsam. Punkt 3. Homosexualität. Ich werde das Thema nicht ausschlachten, aber ich habe erst heute Morgen einen Zeitungsartikel gelesen, bei dem sich mir die Haare zu Berge stellen. Die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern ist so weit, dass sie die Trauung für alle gestattet hat. Und dass sie sogar darüber nachdenkt, den Pfarrern, jetzt hätte ich fast Priestern gesagt, den Pfarrern, deren Gewissen dagegen steht, das zu verbieten. Dass sie das gegen ihr Gewissen trotzdem machen sollen. So weit ist es schon gekommen, ihr Lieben. Fangen wir ganz kurz am Anfang der Bibel an. Was steht geschrieben? Gott hat Mann und Frau erschaffen füreinander. Und wenn er sich zum Thema Homosexualität äußert im Alten Testament, es gibt nur 3 Stellen, dann ist das sehr klar und sehr drastisch. Und das mag uns wehtun, aber Gott selbst sagt es so. Er sagt, du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau, denn es ist mir ein Greuel. Will jemand das umdeuten? Bitte versuch es nicht. Römer 1. Das ist die Stelle, die heutzutage leider pervertiert wird, obwohl auch sie sehr klar ist. Paulus spricht hier von natürlichem und widernatürlichem Verkehr. Er sagt, Gott habe sie dahingegeben, die Menschen, in schändliche Leidenschaften. Und sie haben Mann mit Mann Schande getrieben, indem sie den natürlichen mit dem widernatürlichen Verkehr vertauscht haben. Und nun gehen Theologen her, durch alle Konfessionen hindurch, und ich habe das selbst schon erlebt in einer Bibelarbeit, dass ein bekannter Theologe gesagt hat, Paulus meint hier nicht die Worte natürlich und widernatürlich. Er meint hier ehelich und außerehelich. Und ihr merkt vielleicht, worauf das hinausläuft. Das bedeutet nämlich, solange ein Mann mit einem Mann verheiratet ist oder auch eine Frau mit einer Frau, dürfen sie selbstverständlich und sogar von Gott legitimiert Geschlechtsverkehr haben. Nun steht das hier aber nicht. Ihr Lieben, es steht hier einfach nicht. Und ich traue einem Apostel Paulus, der in all seinen Briefen sehr deutlich ist, durchaus zu, dass er auch den ehelichen und den nicht-ehelichen Verkehr gemeint hätte und davon geschrieben hätte. Das traue ich ihm zu. Aber er schreibt vom Natürlichen und Widernatürlichen. Und wir bemerken sofort, wenn wir uns Mann und Frau ansehen, was das heißt. Der natürliche Verkehr, sogar im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du das willst. Wir können Gottes Wort einmal außer Acht lassen, wenn du möchtest. Wir können es sogar auf natürlichem Weg erklären, weil wir es sehen an den äußeren Geschlechtsmerkmalen von Mann und Frau, dass nur sie zusammenpassen und kein anderer. Und alles, was dem entgegengesetzt ist, ist nun einmal der von Paulus gemeinte widernatürliche Geschlechtsverkehr. Und von Gott nicht gewollt. Und ich weiß, wir tun uns schwer damit, weil wir niemanden verletzen wollen. Und das ist auch nicht meine Intention heute Morgen. Aber noch einmal, ich werde meine Gefühle nicht über das Wort Gottes stellen. Und du kannst am Ende von mir halten, was immer du willst. Ich kann heute hier herausgehen und sagen, Herr, ich war dir gehorsam. Was auch immer danach geschieht. Und ich bitte dich eindringlich, prüfe das Wort Gottes niemals anhand deiner Gefühle. Und noch ein Beispiel, das ist jetzt umstritten. Und ich gestehe, dass ich auch hier noch nicht die endgültige Erkenntnis habe. Ich führe es trotzdem auf, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Ich habe es in den letzten Wochen und Monaten erlebt, dass gerade bei diesem Thema unsere Emotionen uns vielleicht den Blick versperren auf das, was wirklich geschrieben steht. Und das ist die Rolle der Frau in der Gemeinde. Was ist die Aufgabe der Frau in der Gemeinde? Ihr Lieben, es gibt nur drei Bibelstellen dazu. Aber wisst ihr, was ich immer wieder feststelle, wenn ich mich damit beschäftige? Dass diese Bibelstellen sehr schnell mit dem Argument des Zeitgeists übergangen werden. Das war damals eine andere Kultur. Das hat Paulus nicht so gemeint. Zumindest nicht für uns heute. Ihr Lieben, vielleicht bemerkt ihr, das Argument des Zeitgeists ist ein Totschlagargument. Ich kann damit die gesamte Bibel außer Kraft setzen, wenn ich es möchte. Dieses Argument darf niemals das vorherrschende Argument in der Gemeinde Jesu Christi sein. Niemals. Wir müssen prüfen, was steht da? Und dann müssen wir uns fragen, warum steht es da? Und vielleicht ist es tatsächlich so zu verstehen, dass Paulus das nicht wollte, dass eine Frau lehrt. Ich formuliere es vorsichtig, denn ich habe für mich vor langer Zeit beschlossen, solange mir die rechte Erkenntnis fehlt, werde ich gehorsam und zurückhaltend sein und ich werde nicht empfehlen, dass eine Frau hier lehrt. Denn wenn ich falsch liege und vorschnell etwas sage, was nicht stimmt, dann ist das ein weiteres Versäumnis, für das ich mich vor dem Thron Gottes eines Tages rechtfertigen muss. Und das will ich nicht. Aber ich bitte uns auch bei diesem Thema, prüfen wir diese Stellen. Seien wir offen für Korrektur durch den Heiligen Geist. Und fragen wir uns, warum haben wir eigentlich Probleme damit? Sind das tatsächlich nur persönliche Befindlichkeiten? Ich meine, betrachten wir es einmal aus der anderen Perspektive. Ist es nicht schön, dass Gott Mann und Frau unterschiedlich erschaffen hat? Zunächst einmal optisch, ich finde das hervorragend. Wenn ich mir vorstelle, dass eine Frau auch einen Vollbart hätte, ich weiß nicht, ob ich mich in die verlieben könnte. Ja, gepriesen sei der Herr, dass wir uns optisch unterscheiden. Und könnte es nicht sein, dass Gott, wunderbar und herrlich wie er ist, diese Unterschiede auch bei Gefühlen und Emotionen, Begabungen und Talenten und Verantwortungsbereichen gemacht hat? Ich formuliere immer noch im Konjunktiv. Aber könnte das sein? Oh, ihr Lieben, je länger ich mich damit beschäftige und je intensiver, desto mehr glaube ich ja. Und nicht, weil das irgendetwas mit Minderwertigkeit zu tun hat. Es hat damit zu tun, dass wir die guten Rollen, die Gott uns zugedacht hat, nicht erkennen wollen. Ich glaube das. Weil uns nämlich unsere Gesellschaft suggeriert, eine Frau, die zu Hause die Kinder erziehe, sei nichts wert. Wenn du nichts zum Bruttoinlandsprodukt beiträgst, bist du nichts wert. Das ist eine satanische Lüge. Wenn du deine Kinder zu Hause zur Ehre des Herrn erziehst, bist du mehr wert als jede andere Frau, die etwas zum Bruttoinlandsprodukt beiträgst. Das ist meine Meinung. Du darfst das anders sehen. Du darfst mich dafür verurteilen. Spielt keine Rolle. Meine Gefühle stehen heute Morgen nicht über der Ehre des Herrn. Und ich bitte uns von ganzem Herzen, prüf jede Stelle, die du heute Morgen gehört hast, die dir der Heilige Geist aufs Herz legt, prüf sie ehrlich und offen am Wort Gottes. Nicht aufgrund deiner Tradition, nicht aufgrund deiner familiären Prägung, nicht aufgrund eigener Befindlichkeiten. Prüf sie vor dem Herrn und sag, hier bin ich, Herr, rede du. Ich will dein Wort hören. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich meine Gefühle nicht mehr höher ehren werde als den Herrn. Keine Tradition, keine Prägung. Ich will nur das, was Gott am Ende von jedem von uns fordert. Gehorsam sein. Unabhängig von dem, was du dabei empfindest. Am Ende geht es nur um Gehorsam und umsonst nichts. Dem Herrn allein die Ehre? Fragezeichen. Dem Herrn allein die Ehre. Im Namen Jesu. Amen.